Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Guten Abend. Du hast ein sensationelles Kleid an, wenn ich das mal von Frau zu Frau sagen darf.
Ist es tatsächlich das Kleid, auf das ich am häufigsten angesprochen werde. Und dann bleibt mir nichts weiter als zu sagen, 49 Euro aus dem Internet. Bei Instagram haben die bei mir geworben und mich sofort als Kundin gewonnen. Das ist einfach super, weil ich finde, der Sommer macht's ja für das durchschnittliche Frauenbein ab 40 nicht unbedingt leichter. Also ich bin manchmal, denke ich mir, ich liebe die Sonne und den Sommer, aber ich fühle mich klamottenmäßig im Herbst besser aufgehoben, wenn man wieder die schwarzen Rollis und die schwarzen langen Hosen tragen kann. Weil ich kann einfach nicht die ganze Zeit mit so Sommerkleidern rumrennen. Ich finde, es sieht am Anfang her derartig bescheuert aus. Auch hier in Berlin. Ich finde, im Urlaub ist es toll, aber jetzt in Berlin dann mit so einem Kleidchen rumrennen, da fühle ich mich manchmal irgendwie mit den bleichen Beinen dann noch so am Anfang und so. Man fühlt sich da manchmal, dieses ist schön lang und da keiner kann was sehen und man kann alles erahnen.
So, aber bist du eher bunt oder eher klassisch?
Ich bin alles, versuche ich ehrlich zu sein. Irgendwie, ich bin eigentlich am meisten schwarz. Aber ich tatsächlich tue mir schwer mit dem ganzen mittleren Bereich der Kleidung. Also ich kann total gut völlig abgewrackt und ich kann sehr gut Paillette, Corsage und so. Und alles, was sich dazwischen bewegt, also die Schwiegereltern oder kommen zu Besuch oder das, wo man mal so sagt, oder man geht mal zu, so man empfängt mal jemanden so ganz normal, da muss ich echt sehr lange suchen in meinem Kleiderschrank, um irgendwas Normales zu finden.
Und normalerweise hat man ja auch gar nichts im Kleiderschrank. Man steht davor und weiß eh nicht, was man anzieht.
Ich habe mir einfach den gleichen Pulli 10-mal gekauft, schwarz, immer der gleiche. Und dann habe ich mir noch so eine ähnliche Hose auch 4-mal gekauft. Und das trage ich einfach jeden Tag.
Du bist gerade am Start mit deinem 4. Album jetzt schon. Eine Frau gibt Auskunft. Das ist auch das Motto dieser Promi-Talk-Geschichte, die wir jetzt hier machen. Deshalb erstmal ein bisschen back to the roots. Du bist in München geboren. Dein Papa war Solo-Klarinettist. Siehst du, jetzt habe ich es ohne mich zu verstehen.
Die meisten sagen Klarinettist. Dann denke ich mir, oh Gott.
Also Musikerfamilie, inwieweit hat dich das geprägt?
Auch schon sehr. Also ich glaube, dass man eben schon also einen anderen Vater hat, wenn der Musiker ist, wie wenn der Finanzbeamter ist oder Steuerberater oder so. Oder halt eben Manager, weil mein Vater war ein, ich sehe das erst jetzt in meinem Umfeld und Freundeskreis, was für ein großer Unterschied es gibt zwischen Menschen, die eben ein erfülltes, glückliches Berufsleben haben und solchen, die, wie die Mehrheit, die einfach hadern mit dem, was sie da jeden Tag tun müssen. Mein Vater war halt immer und ist es auch bis heute ein sehr glücklich und ausgeglichener Mensch.
Und wie weit hat dich das musikalisch geprägt?
Also musikalisch hat es mich so geprägt, dass ich einen sehr, sehr, sehr starken Zugang zu klassischer Musik habe, weil meine Eltern tatsächlich nur klassische Musik gehört haben. Das fand ich natürlich mit 6 so. Und dann aber mit irgendwie, ich glaube, ich habe schon so mit 13, 14, 15 verstanden, dass das echt toll ist, wenn man diese Musik kennt und also wenn man das liebt. Also für mich ist klassische Musik heute das Wichtigste. Das bleibt auch immer und es begleitet mich immer. Ich hätte übrigens auch niemals jemanden geheiratet, der sich nicht für klassische Musik interessiert. Also das ist für mich das Allerwichtigste.
Hast du selber ein Instrument gespielt?
Ich habe Klavier gespielt, aber das konnte ich nicht besonders gut. Es hat mich auch nicht so interessiert. Aber ich habe eben wirklich einen sehr starken Zugang zu klassischer Musik und bin auch, glaube ich, sehr musikalisch. Ich kann auch alles nachsingen, ich bin rhythmisch und so. Aber ich habe jetzt so ein Instrument und das war jetzt nicht so die Erfolgsstory.
Du bist ja ein Einzelkind, wie ich auch. Ging dir das früher auch so, dass du dir immer ein riesen viel Geschwister gewünscht hast?
Ja, also ich habe mir immer Geschwister gewünscht. Meine Eltern haben sich auch Geschwister gewünscht, aber hat irgendwie nicht geklappt. Ich glaube, rückblickend, dass man es als Einzelkind ehrlich gesagt so schlecht gar nicht hat. Es kommt einem halt sehr langweilig vor in dem Moment, wo man Einzelkind ist. Wenn ich mir aber all die Einzelkinder angucke, die ich kenne, dann sind das eigentlich alles Leute geworden, die ganz gut zurechtkommen. Und ich glaube, dass es falsch ist zu sagen, dass man nur mit vielen Geschwistern zu einem guten Menschen, der teilen kann, heranreift. Weil im Gegenteil, ich habe eher festgestellt, dass Menschen, die mit Geschwistern aufgewachsen sind, das sind die, die gewohnt sind, mit der Gabel erstmal ins Schnitzel reinzuhacken und sich das auf den Teller zu zerren und eben sehr genau darauf achten, dass sie selber am meisten haben und eben überhaupt nicht teilen können und wollen, weil sie ständig teilen mussten. Und ich glaube, man kann es nicht so über einen Kamm scheren, aber ich habe tatsächlich, ich fand es auch, rückblickend hätte ich mich wahnsinnig gefreut über Geschwister, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres als ganz, ganz, ganz viele Menschen, die um einen Tisch sitzen und wo wahnsinnig viel los ist. Und bei uns war es natürlich immer relativ ruhig so.
Aber man ist natürlich im Urlaub immer gezwungen gewesen, auf andere zuzugehen.
Ja, stimmt. Ich durfte dann ab einem gewissen Alter, meine Eltern haben sich halt wahnsinnig um mich gekümmert. Mein Vater hat mit mir Burgen gebaut, der ist mit mir 500 Mal ins Wasser gegangen, auch wenn es noch so kalt war und ist eben sehr sportlich. Und meine Eltern haben mit mir jeden Abend Karten gespielt, 12 Stunden Kanaster und Romy und ich weiß nicht was alles. Also das, die waren halt so richtige tolle Eltern, wie man sich das vorstellt. Also das war eben nicht, heute ist man ja als Eltern so geschafft auch manchmal, also man kennt es ja von allen Freunden auch, dass man froh ist, wenn ganz viele Kinder da sind, die alle miteinander spielen, dass man da mal sitzen kann und einfach mal blöd in die Sonne gucken kann. Mhm. Ja. Deswegen, also ich lebe heute ein ganz anderes Leben, als ich das selber hatte. Bei uns sind immer extrem viele Leute, vielleicht auch manchmal zu viele Leute, aber ich finde es eben eigentlich ganz toll. Ich bin als jemand gedacht, glaube ich, ursprünglich so von der Veranlagung her, der mit vielen, vielen, vielen Menschen gut auskommt und die auch gerne um sich hat.
Bist du gerne zur Schule gegangen?
Ja, ehrlich gesagt, das war früher alles nicht so ein Ding. Heute wird da ja eine riesen Philosophie draus gemacht und die Schule und Ding und wie die dann und der Übertritt und so. Das war bei uns, ich habe auch da keinen Druck empfunden oder so. Da hast du deine, also ganz ehrlich, dass man in der Grundschule nur Einser und Zweier hatte, war ehrlich gesagt normal. Heute ist es ja so, dass dann alle schon, dass die da schon so einen Druck irgendwie machen, die Lehrer, dann haben die da schon Dreier und Vierer in irgendwelchen Fächern.
Und die so. Lehrer und die Eltern auch.
Ja, und die Eltern sind alle schon fertig und schaffen diesen Übertritt ins Gymnasium nicht und dann hast du schon das Gefühl, das Ende ist schon nah. Also bei uns war das alles easy. Ich kam total normal aufs Gymnasium, es war gar kein Druck. Ich habe halt ab und zu mal eine 4 geschrieben, hat meine Mutter gesagt, ja, du, dann kannst du halt eine Woche nicht Fernsehen gucken oder so. Da habe ich mich ein bisschen zusammengerissen, aber man ist da so, es war alles kein großes Ding. Ich bin auch nicht sitzen geblieben, so ist man halt irgendwie durchgestiegen. Ich glaube, ich habe ab der 8., 9. Klasse keine Hausaufgaben mehr gemacht und ich weiß bis heute, ehrlich gesagt, über die 4 Grundrechenarten komme ich nicht hinaus, aber trotzdem, das war irgendwie, es ging.
Wer hing denn über deinem Bett als Poster? Für wen hast du nur geschwärmt?
Also ich habe geschwärmt erst für Atreo, das war die unendliche Geschichte, der Junge, der da in der unendlichen Geschichte mitspielt. Das war 1984, das weiß ich noch, da war ich 10 Jahre alt und da habe ich, das war für mich, also Atreo war, der Schauspieler hieß Noah Hathaway, es war seine erste und auch seine letzte Rolle und danach war er, glaube ich, drogenabhängig und jetzt lebt er in einem Wagendorf irgendwo bei Los Angeles. Also er hat es nicht geschafft. Ich bin ganz froh, dass wir dann nicht zusammengekommen sind, obwohl ich es mir sehr gewünscht hatte mit 10, ohne zu wissen, was es heißt, mit einem Mann zusammen zu sein, hatte ich mir schon gewünscht, ganz nah bei Atreo zu sein. Wie das damals war, da hast du einmal so einen Film geguckt und dann hat meine Mutter gesagt, nochmal ins Kino? Nee. Und so. Dann hast du einmal diesen Film gesehen und dann hieß es, in 4 Jahren kommt der auf VHS raus. Dann hat man 4 Jahre gewartet auf diese scheiß VHS-Kassette und dann hat man sich ja schon gar nicht mehr für den interessiert. Da war ich ja dann schon in Michael Douglas verliebt. Aber es ist eben doch interessant, das fand ich toll. Und dann war ich verliebt in Aha, in Morten Hackett, was natürlich mich sehr glücklich macht, weil ich Morten Hackett heutzutage sehr, sehr häufig treffe bei irgendwelchen Shows.
Hast du ihm das jemals erzählt?
Selbstverständlich habe ich es ihm erzählt und er hat auch schon meine Wimperntusche benutzt und mein Friseur hat ihm sogar schon mal den Nacken geschnitten. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel miteinander zu tun und meiner anderen Freundin, mit die auch so verliebt in den war, in der schicke ich immer Fotos von mir und Morten Hackett und schreibe so, stell dir vor, Morten Hackett ist mit mir. Da und da. Also das ist toll. Und dann danach war, glaube ich, meine Poster-Situation schon am Ende. Ich durfte nicht die Bravo kaufen. Meine Mutter hat mir die weggenommen und ich durfte dann, die hat die Dr. Sommer rausgerissen. Mhm. Und dann kriegte ich die wieder, wenn alle nackten Tatsachen entfernt worden waren. Ja.
Mit 15 warst du aber selber im Mädchen.
Ja, aber angezogen.
In der ersten Fotostory überhaupt. Wie kam es denn dazu?
Ja, das frage ich mich heute auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben uns da wahrscheinlich irgendwo am Marienplatz rekrutiert oder so. Ich fuhr ja jeden Tag mit der S-Bahn in die Schule und wieder zurück. Und ich weiß es nicht mehr, wie ich da reinkam. Aber da waren natürlich immer so Scouts unterwegs. Die brauchten ja ständig Leute, die da irgendwie... Und da haben die mich, glaube ich, angesprochen. Und dann machte ich damit bei der Mädchen-Love-Story. Inhaltlich ist für mich ein bisschen schlecht gelaufen, weil da war eigentlich ein ganz süßer Typ. Aber der war dann angeberisch und hatte ein Cabrio, den kriegte ich nicht am Ende, sondern ich musste dann den nehmen, der kleiner war als ich und so ein süßer Knuddeltyp und so. Ich wollte natürlich lieber den mit dem den anderen, aber die Geschichte sah ein anderes Ende vor. Wie auch immer, habe ich da mitgemacht und lustigerweise haben mich noch Jahrzehnte später, wirklich ungelogen, Leute angesprochen und gesagt, gell, du warst mal in der Mädchen-Love-Story.
Ich kann mich da auch noch dran
erinnern. Fahrrad runtergefallen und so. Es war wirklich toll, es war schauspielerisch auch sehr anspruchsvoll. Und damals habe ich meine erste Erfahrung mit Maskenbildnern gehabt, die mich sehr schlecht geschminkt haben und mir gesagt haben, das muss so sein, das sieht gut aus. Und da war ich schon skeptisch. Und aber erst 20 Jahre später habe ich angefangen, dagegen zu rebellieren. Viel zu spät. Aber ich habe ja sehr lange geglaubt, wenn Leute mir gesagt haben, das sieht gut aus, lass das mal so.
Du hast ja nach dem Abi hast du volontiert in einer Modezeitschrift. Hattest du schon die Spur einer Ahnung, in welche Richtung es gehen sollte?
Nee, ich wusste gar nicht genau, was es ist, Redakteurin zu sein. Ich dachte mir, irgendwas mit Mode. Mode, das gefällt mir. Und bin da bei so einer sehr alten, bösen Frau gelandet, die, glaube ich, auf eigene Kosten immer alle paar Monate so ein Modeheft rausgab. Aber hauptsächlich hat sie ihre Mitarbeiter tyrannisiert, unter anderem auch mich. Und ich habe da ein kurzes Praktikum oder Volontariat gemacht und hatte dann mal eine ungefähre Vorstellung davon. Also ich war weit entfernt von der glamourösen Modewelt wirklich. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt studierst du erstmal, weil ehrlich gesagt, man will ja auch studieren, du willst ja auch Student sein. Es geht gar nicht so sehr darum, irgendwann mal studiert zu haben und einen Beruf zu haben, sondern du willst einfach die Zeit des Studiums haben. Du willst ja 5 Jahre einfach mal Student sein, was auch immer das dann bedeutet.
Halt absolut.
Viel rumhängen, schlafen und Sex, Drugs und Rock'n'Roll irgendwie so. Und
warst du jemals in den Vorlesungen?
Ja, ich war auch richtig gut.
Das war also tatsächlich Soziologie, Kommunikationswissenschaft.
Und Kunstgeschichte, und was man halt so studiert, wenn man echt so überhaupt keinen Plan hat, was man machen
Wollte ich gerade sagen.
Genau. Aber irgendwie habe ich auch dieses Studium, auch wenn ich habe da teilgenommen, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe da 5 Jahre studiert, ich habe bis zum Ende nicht genau gecheckt, was ich da eigentlich mache. Du gehst in irgendwelche Vorlesungen und lernst Who Says What with Which Effect in Through Which Channel, was auch immer, und dachte mir nur so, ja, und jetzt? Was hat denn das, wie soll ich denn damit jemals Geld verdienen? Also ich habe schon früh gemerkt, ich muss irgendwie einen kommerzielleren Schwung in mein Leben bringen.
Wenn man so nachliest in deiner Vita, dann steht immer, Fernsehkarriere begann 1998, da warst du 24, mit Elmar Hörig, da warst du die Assistentin. Von da ab scheint es direkt granatenmäßig bergauf gegangen zu sein.
Ja, im Rückblick sieht es so aus. Allerdings waren die ersten 10 Jahre nicht granatenmäßig, würde ich jetzt mal sagen. Die gingen irgendwie, da bewegte ich mich schon, aber man wusste jetzt manchmal auch nicht, in welche Richtung und nicht immer nach oben. Aber auch das ist mir selber gar nicht so aufgefallen. Ich habe mir dann nur irgendwann gedacht, jetzt musst du die richtige Entscheidung treffen, weil man hat nicht unendlich beliebig viele Möglichkeiten, sich zu irren. Also ich habe natürlich auch sehr viele Sendungen gemacht, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben, die kein Mensch angeguckt hat, die schlecht kritisiert wurden, die abgesetzt wurden. Das hat keiner so richtig mitgekriegt, aber das hätte auch total schief gehen können.
Ist für dich das Glas eher halb voll oder halb leer?
Halb voll, immer ganz voll, ehrlich gesagt, ist das Glas für mich. Immer ganz voll. Also ich kann gar nicht das halb, also es gibt vielleicht 2 Tage im Monat, wo ich sage, es ist alles ganz schlimm. Aber das ist dann hormonell und das geht vorbei. Und ansonsten denke ich mir immer, ist doch alles total super. Und auch wenn ich eine vermeintlich schlechte Nachricht kriege, ich merke, wie in meinem Kopf, klick, ich sofort irgendwie umdenke und das Ding so lange drehe, bis ich sage, aber aus der Perspektive wirkt es doch jetzt eigentlich ganz positiv. Weil ich glaube nicht so gut, ich bin nicht so gut darin. Ich möchte nicht, lustigerweise, ich möchte nicht, bin auch noch nicht so ganz dahinter gekommen. Ich kann zum Beispiel total gut verlieren beim Spielen. Ja, ich habe überhaupt keinen spielerischen Ehrgeiz. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Ehrgeiz. Aber ich möchte nicht so ein Opfer sein oder so. Ja, also das finde ich am allerschlimmsten. Ich will auch nicht, dass jemand, manchmal sagen doch so Leute zu einem, wirst du ein bisschen krank, hast ein bisschen, sprichst ein bisschen durch die Nase und so. Dann schreie ich schon so von weitem, ich bin nicht krank. Weil ich möchte nicht schwach sein irgendwie. Und deswegen glaube ich, möchte ich auch nicht so zugeben, dass mir Sachen dann nahe gehen. Und daran habe ich mich so gewöhnt, dass sie mir nicht mehr nahe gehen.
Blondes Gift war dann tatsächlich sehr erfolgreich.
Naja, also sagen wir mal so, das Ding ist so oft gelaufen, dass es jeder irgendwann mal gesehen hatte, aber erfolgreich war es nicht. Es war halt, die Leute mochten es gerne und ich war zum ersten Mal, und das war, glaube ich, eine tolle Erfahrung, ich war identisch mit meiner Zielgruppe.
Aber was ist Erfolg? Ich meine, wenn ja, die Leute Erfolg, es mögen, genau. Wenn du mittig bist,
aber es war natürlich nie ein messbarer Erfolg. Ich glaube, ich habe da, weiß nicht, 500 Mark pro Sendung bekommen und keine Ahnung. Aber es ist es egal. Ich fand am sexiesten an der ganzen Sache, außer dass sie natürlich, dass es lustig war und ich war der Feuilleton-Liebling und so. Aber es war so, ich habe was gemacht für Leute, die so sind wie ich. Und normalerweise machst du ja im Fernsehen Sachen für Leute, von denen du sagst, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Ja. Und deswegen fand ich das so ein tolles Gefühl, weil bei Bube, Dame, Hörig hatte ich nicht das Gefühl, ich mache das jetzt für Leute, die vor dem Fernseher sitzen, die mit mir befreundet sein könnten, sondern ich dachte mir die ganze Zeit, welcher Depp sitzt eigentlich morgens um 10:30 vorm Fernseher, sage ich jetzt mal ehrlich, ja. Und bei Blondes Gift war es so, dass ich mir dachte, cool, das können jetzt mal meine Freunde gucken. Und zum ersten Mal bin ich nicht so nervös auf den Stuhl rumgerutscht, wenn jemand das geguckt hat in meinem Beisein. Und ich dachte mir so, ach nee, also ist mir alles so unangenehm. Das war toll und davon zehre ich eigentlich bis heute, dass die Leute das damals gut fanden.
Und in deinen Talkshows muss man ja auch sagen, du hast ja wirklich Dreamteams. Du hast mit Hubertus, das ist ein Dreamteam, ja. Dann natürlich auch mit Gottschalk und Jauch. Sitzt ihr euch tatsächlich oder ist das so wie Müller-Lüdenscheid?
Nein, nein. Herr Jauch ist genau das, wie man sein möchte und wie er auch eher sein kann, weil er ist einfach der Chef. Und ehrlich gesagt, Ich finde das ganz toll, weil im Fernsehen automatisch alle sich immer duzen. Man würde gar nicht, ich weiß von den ganzen Leuten überhaupt nicht, wie die überhaupt mit Nachnamen heißen. Hm. Ich kenne die alle nur unter ihrem Vornamen. Und bei Herrn Jauch, der lässt einfach schon durch die Art, wie der einem die Hand schüttelt, keinen Zweifel daran, dass man ihn siezt. Also der musste jetzt nicht sagen, ich möchte, dass wir uns siezen, hm. sondern du würdest gar nicht erst auf die Idee kommen, ihn zu duzen. Und ich sage immer, der Herr Jauch wird tatsächlich nur von zwei Leuten auf der Welt geduzt, von seiner Frau und von Sophia Thomalla, die von Weitem wirklich ins Studio reinkam und sagte, hey, hallo Günther, ihm noch so auf die Schulter gehauen hat und Kuss und so.
Und also von Gottschalk natürlich.
Und von Gottschalk, ja. Aber man, also ich würde auch gar nicht, also es ist fast schon so, dass wenn wir uns jetzt also lange nicht gesehen haben, dann gibt es auch ein Küsschen rechts und links, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn er das auch noch vermeiden kann, dann ist er richtig glücklich. Und das finde ich auch so toll, weil er sich es auch leisten kann. Der muss ja sich nicht durch die Republik duzen. Und mit Gottschalk hat man eben gleich so eine Nähe irgendwie. Aber das heißt gar nicht, dass der eine einfacher oder problematischer ist als der andere. Der am besten sind sie natürlich, wenn man sie zusammen irgendwie.
So tolle Kombination, aber auch ihr drei, das ist wirklich ein Dreamteam, wenn man so.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe diese Sendung damals angeboten gekriegt und ohne zu lesen, worum es geht, habe ich einfach zugesagt. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Ich habe gesagt, die beiden und ich, super, mache ich auf jeden Fall. Ganz egal, was es ist.
Wie ist denn das bei Galas, wenn du zum Beispiel oder zum Beispiel Radiopreis moderierst? Wann bereitest du dich wirklich vor?
Immer am Morgen davor. Also beim Radiopreis proben wir meistens schon am Abend vorher, weil die Location meist sehr aufwendig ist. Das muss man einmal so für die Kameras einmal durchgemacht haben. Aber mein Text oder so, dass ich weiß, was ich mache, ist meistens fertig so mittags um 12. Und dann gehe ich in eine Generalprobe, die wir beim Radiopreis, weiß ich gar nicht, ob wir die überhaupt haben, mit meinen Karten schon so, wie ich sie dann abends habe. Aber ich gucke mir immer erstmal, also idealerweise ist so eine Mischung aus guten, vorbereiteten Gags, sage ich jetzt mal, ja? Also das ist ja eine ganz normale Hausaufgabe zu sagen, ich muss da jetzt, wenn ich rausgehe und zwei Minuten Anfangsmoderation mache, müssen die Leute einfach viermal gut gelacht haben. Mhm. Ja? Und das kannst du vorbereiten, weil da weißt du, was ist momentan in der Presse, was ist in den Medien, worauf kann ich anspielen, was kennen die Leute, worüber lachen die. Und dann noch vielleicht was über mich, da lachen sie auch immer. Und dann gehe ich immer in so eine Location rein und gucke mir so an einfach, wo bin ich hier, was ist die Bühne, wonach riecht's hier, wer kommt hier hin, was passiert gerade noch auf dem roten Teppich draußen und so. Und das versuche ich dann auch noch irgendwie spontan halt einzuarbeiten. Weil die Leute wollen schon immer das Gefühl haben, dass man da ist einfach, also live dabei ist und dass man nicht irgendwas sagt, was man sich vier Wochen vorher überlegt hat. Das merkt man sofort.
Absolut. Und du bist eben immer authentisch. Hast du noch sowas wie Lampenfieber?
Nee, Lampenfieber habe ich nicht, aber ich will dann rausgehen. Also wenn ich mein Zeug gut beisammen habe, ja, es gibt ja schon so, also es gibt so Events, da weiß ich genau, das wird ein Kracher. Also das weiß ich vorher, weil da gucke ich auf mein Zeug, was ich vorbereitet habe, und dann weiß ich, das wird super. Und dann gibt es so Abende, wo ich mir so denke, so mal ein, zwei gute noch mal vorne würde mir schon helfen. Aber das ist dann halt nicht. Ich musste dann mit guter Laune und einem bunten Kleid irgendwie wettmachen. Aber ehrlich gesagt, dann gehe ich raus und dann weiß ich, das wird funktionieren.
ESC auf der Reeperbahn.
Es geht natürlich aus deutscher Sicht ein bisschen darum, wie schneiden wir ab. Aber ich finde ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund, dass jetzt alles so auseinanderbricht, auch politisch, finde ich das fast schon toll, so eine europäische Veranstaltung zu haben, wo alle Nationen miteinander feiern und wo man gegenseitig sich auch irgendwie, das berichten ja alle, die dort vor Ort sind, dass das wirklich so eine besonders tolle Stimmung ist und so. Also deswegen finde ich das toll, dass wir das noch haben.
Das ist natürlich schon das nächste Thema, nämlich die WM. Bist du ein Fan?
Ich gucke gar keinen Fußball. Also wirklich gar nicht. Gar nicht. Aber ich bin überhaupt niemandem böse, der Fußball guckt. Also ich weiß, ich würde es jetzt schwierig finden, in einer Familie zu leben, wo dreimal am Tag wichtig, Uruguay gegen Panama geguckt wird. Aber bei uns wird viel Fußballabend gemacht, auch mit Freunden und Grillen und Zeug. Und ich bin dann einfach echt in der Küche. Also ich mache dann einfach viel Essen, hinräumen und wieder wegräumen. Aber ich kann mich nicht 90 Minuten vor so ein Spiel setzen. Ich finde das so langweilig.
Und deine Jungs zu Hause, dein Mann, dein Sohn?
Die gucken das alles. Und dank Panini-Alben kenne ich auch jeden russischen und Republik of Iran. Ich kenne alle. Und ich habe gestern Panini-Bildchen geklebt. Ich glaube, ich habe gestern 200 Panini-Bildchen eingeklebt. Aber ehrlich gesagt, ich interessiere mich nicht dafür.
Aber
natürlich allen die Daumen und freue mich total.
Jetzt bist du also am Start mit deinem vierten Album. Mhm. Das vierte schon. Sie singt also weiter. Mhm. Erstmal muss ich sagen, auch tolle Fotos.
Ja, gell? Also dafür allein lohnt es sich schon. Auch wenn Sie zu Hause keinen CD-Player haben, wovon gibt es, das gibt ja immer mehr Leute, die sagen, toll, vielen Dank, ich habe leider keinen CD-Player mehr. Man kann sich es auch einfach nur kaufen, weil die Fotos schön sind.
Eine Frau gibt Auskunft. Wie viel Autobiografisches ist da drin von dir?
Ich glaube, Autobiografisches, also einiges. Also von den Liedern und von den, also wir haben ich vertone sozusagen das Leben von verschiedenen Frauen. Wir haben am Anfang überlegt, ob wir es vielleicht 12 Frauen nennen. Das Album fanden wir dann aber ein bisschen zu sperrig. Weil über mein Leben gibt es so viel gar nicht zu berichten, außer ich bin so glücklich, alles ist so toll, ich liebe mein Leben. Das würde nach dem dritten Lied vielleicht ein bisschen langweilig werden. Deswegen haben wir uns gedacht, also wir müssen es ein bisschen breiter aufstellen, suchen uns unterschiedliche Frauen, die Unterschiedliches erlebt haben. Und da ist dann tatsächlich, also es ist ein Lied drauf, Isabelle Huppert. Da geht es um eine Französin, eine französische Schauspielerin, die manche kennen, aber viele auch nicht. Aber sie ist für mich der Inbegriff der etwas spröden, sperrigen, aber doch sehr geheimnisvollen Frau, die im Hintergrund ist und eben nicht so drall wie ich irgendwie immer lebensfroh vorne in der ersten Reihe rum agiert. So. Und ich habe mir oft gedacht, warum kann ich nicht mal ein bisschen mehr Isabelle Huppert in mir haben? Geheimnisvoll, im Hintergrund, schwarzer Rolli, rauchen, nachdenklich gucken und so. Und nicht so wie ich immer gleich vorne erste Reihe, schnell am Buffet, mundvoll, reden, lachen.
Und da hast du auch selber dran mitgeschrieben. Du hast 4 Songs mitgeschrieben.
Ja, wir haben alles zusammen sozusagen in eine, also wir haben große Brainstormings, klingt jetzt immer so doof, aber wir haben uns wirklich diese Frauentypen entworfen und dann brauchst du ja jemanden, also mit Peter und Ulf, die haben es dann geschafft, die beiden Produzenten, das in Reimform auch irgendwie zu bringen, ja, weil das ist ja so mühsam, dass ich das hinten immer reimen muss.
Wie ist das bei euch? Ist erst die Musik da und dann der Text oder variiert das?
Ja, wir haben oft wir haben ehrlich gesagt meistens eine musikalische Vorgabe gehabt und eine musikalische Idee gehabt und dafür dann den entsprechenden Text gefunden. Also wir hatten ja so verschiedene Sachen vorbereitet und haben dann eben geguckt, wo passt dazu. Ja.
Dann lass uns mal die Songs durchgehen. Es geht ja los mit Happy Patchwork Family. Mhm. Aus der Sicht der Ehefrau, die sozusagen
der Ex-Ehefrau.
Ja.
Genau, ja, die Ex-Ehefrau, die ist, die hat für vieles Verständnis. Das ist eine ganz, ganz tolle Frau und die sagt, ich freue mich so für dich, dass deine wunderschöne Freundin erst 23 ist. Ist doch toll und so. Und die sagt halt, die ist sehr, sehr, sehr freundlich, aber du merkst natürlich schon, es hat sie schon hart getroffen, aber sie hält ihm jetzt halt nochmal so vor, was er ihr die letzten Jahre über immer alles gesagt hat, dass er eigentlich, dass ihm eigentlich ja kein Bart steht, aber jetzt hat er ja doch einen und dass er jetzt so einen Hipster-Dutt trägt und früher hat er Bruce Springsteen gehört, jetzt hört er nur noch Felix Jähn und jetzt
trinkt nur noch Ingwer.
Nur noch Ingwer-Smoothies und so. Also weil er eben jetzt diese tolle Freundin hat, die macht auch so super Instagram-Stories und so. Also ich glaube, das ist schon aus dem Leben vieler Frauen oder vieler Ehen überhaupt und das ist aber hier ein totaler Happy-Go-Lucky-Song. Also wenn du nicht zuhören würdest, würdest du denken, das ist so ein Sommer-Hit, ja, aber wenn du genauer hinhörst, ist es natürlich bitter, bitter böse.
Genau.
Und die hat ja auch die neue, einen ganz flachen Bauch. Klar, hat ja auch noch keine Kinder und so. Also ich glaube, da finden sich viele wieder. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt autobiografisch aus meinem Leben, aber es ist sehr, sehr nachvollziehbar und auch sehr lustig.
Sehr lustig, beziehungsweise auch wirklich aus dem Leben gegriffen. Du willst es doch auch.
Ja, du willst es doch auch. Befasst dich mit einer Phase im Leben, wo man, glaube ich, einfach mal nicht so viel Sex hat. Alle reden ja ständig über Sex und denken, man hat ständig Sex und angeblich hat man ja auch zweimal die Woche Sex. Aber es gibt doch, der Song beginnt mit den Worten, zweimal die Woche hat das deutsche Durchschnittspaar Sex. Wir hängen etwas nach. Heute holen wir auf. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf, weil man plant den ganzen Tag über, was heute Abend passieren wird, gleich. Und man malt sich das alles aus und alles ist vorbereitet. Und wenn es dann soweit ist, dann sind doch beide einfach froh, wenn es dann doch nicht passiert, weil es halt auch so anstrengend ist manchmal.
Und mal lieber auf der Couch sitzen
und dann will man doch einfach nur Chips essen und auf der Couch sitzen. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, die Geschichte, die viele kennen. Manche können vielleicht auch nicht so gut drüber lachen, aber ich glaube halt, die Phasen gehen auch vorbei, weil es gibt halt einfach mal 5 Jahre im Leben, wo man alles auf einmal macht. Haus bauen, Karriere machen, Kinder kriegen, übermüdet sein, fertig sein, angestrengt sein, viel unterwegs sein und so. Und da kann man nicht noch jeden Abend in Strapsen am Herd stehen und sagen, guck mal, wie ich hier stehe. Das geht einfach nicht.
Der blonde Engel, wenn man da nicht genau auf den Text hört, dann denkt man auch, ist auch so happy-go-lucky. Aber der ist ja auch richtig böse eigentlich.
Ja, also das ist eine Frau, die sehr, ich würde mal sagen, maximal sexuelle Bereitschaft signalisiert und auch lebt. Aber sie hat einen ganz klaren Punkt. Wenn er sie betrügt, dann ist wirklich, dann hat sie keinerlei. Dann formuliert sie sehr deutlich, was dann alles mit ihm passiert. Und auch das ist sehr lustig, weil es auch so ein bisschen tralalala dahingesungen ist. Teilweise sehr, also ich muss schon sagen, die ersten 3 Songs sind sehr sexlastig. es passt eigentlich gar nicht zu
mir. Passt eigentlich gar nicht zu dir.
Und dann habe ich das meiner Schwiegermutter vorgespielt und dachte mir, so viel kann ich gar nicht husten, wie ich jetzt sozusagen an bestimmten Stellen überhusten muss. So. Und sie hat sich das sehr interessiert angehört und dann dachte ich mir, Gott, hoffentlich hört sie sich hinten die nachdenklichen Sachen auch noch an. Aber naja, gut, das sind halt die Themen, die einen interessieren.
Das beste Date seit Jahren zum Beispiel, da kommt kein Sex vor, leider.
Nee, da kommt nicht Sex vor, aber ich glaube, das ist also eigentlich auch einer meiner Lieblingssongs, wo es darum geht, dass, ich glaube, heute verabredet man sich ja wahrscheinlich eher so im Internet oder irgendwie bei Tinder und dann hat man da irgendwo so ein Profilbild von sich geschickt, wo man halt super cool, sexy, jung aussieht und dann weiß der ja gar nichts über einen, hat man vielleicht noch angegeben, ich mag gerne Inlineskaten und Drinks im Sonnenaufgang und so und dann trifft man sich und dann redet man eine Zeit und dann wollte man gerade erzählen, dass man ja zwei Kinder hat und dann ist aber schon zu spät irgendwie.
Und die Mutter zu Hause wohnt.
Ja, genau, und dann muss ich dir noch was sagen, meine Mutter wohnt auch noch bei uns zu Hause, bei uns, heißt so viel wie, also ich und die Kinder und dann kannst ja mal vorbeischauen, so ungefähr. Aber dafür ist dann schon zu spät, die Kugel rollt. Und eigentlich echt ein Drama, weil der Typ erzählt, wie cool, du bist so ungebunden und so frei und lass uns doch mal Motorrad fahren auf Santorin oder irgendwie mit dem Zelt nach Bagdad und so. Und die denkt sich die ganze Zeit, ich muss morgen früh raus, die Kleine muss zum Logopäden, was wie sage ich es ihm, ja. Und das ist ein sehr, sehr schöner Song und auch musikalisch wirklich ein Kracher.
Das ist wirklich wahr. Das hat Ohrwurmcharakter. Ja. Mein Goldfisch und ich.
Ja, das ist die ewige Geliebte. Also wir haben natürlich Sichtweisen aus allen. Also nicht nur die Ehefrauen oder die verlassenen Ehefrauen, sondern natürlich auch die Geliebte, die eigentlich ganz gut damit zurechtkommt, aber an den Sonntagen und Abenden natürlich schon sehr darunter leidet, dass der Mann halt dann bei seiner Frau und seiner Familie ist. Und das ist ein bisschen trauriges Lied, aber auch sehr, also musikalisch fast eins meiner Liebsten. Ich freue mich sehr, das jetzt häufiger zu singen, weil ich werde es jetzt natürlich bei allen möglichen Gelegenheiten singen und das macht besonders viel Spaß.
Und der Text ist auch genial. Ich glaube dir jede deiner Lügen, doch ich nehme dich nicht beim Wort. Da muss man erstmal drauf kommen.
Komm von mir.
Tatsächlich. Ich wünschte, ich könnte, wie ich wollte.
Ich wollte, doch ich kann es leider
doch
nicht.
Ich kann es leider nicht. Doch, gut, ne?
Ja.
Knick in meiner Biografie, das finde ich auch sehr. Ja.
Also Knick in meiner Biografie ist toll, weil es ist eine ganz starke Frau. Ich sehe die so vor mir, dass die ist so Business durch und durch und die hat schon ganz früh verstanden, du musst unheimlich männlich rüberkommen und dir nehmen, was du brauchst, sonst kommst du nie an die Reihe und lebt dein Leben und so. Und die ist total auf der Karriereüberholspur und ist es gewohnt, dass alles so funktioniert, wie sie sich das vorstellt. Bis auf diesen Typen, dem sie einfach echt verfallen ist. Und der ist einfach vor allem für sie, glaube ich, körperlich interessant. Die verachtet ihn dafür, dass er sie so an der Nase rumführt und sie verachtet sich selber auch dafür, dass sie sich von ihm so an der Nase rumführen lässt.
Du hast mein Ego ausradiert.
Scharf, einfach scharf. Und sie denkt immer an ihn und so. Aber vor allem an seinen Körper. Also ich glaube, jetzt intellektuell ist es zum Gespräch, das Gespräch zwischen den beiden hat noch gar nicht stattgefunden. Das interessiert sie auch nicht. Und sie ist total entsetzt darüber, dass sie dem so verfallen ist irgendwie, diesem geilen Ding.
Mädchen, mein Mädchen, hab Mädchen das Herz eines Boxers.
Ja, sei der Angler, nie der Fisch, finde ich gut. Ja, da, das ist ein Vater, der seiner Tochter Tipps gibt, wie sie sein soll. Und da sind Tipps dabei, die würde ich jetzt vielleicht nicht so geben oder die hätte mein Vater mir so auch nicht gegeben, aber da sind auch gute Tipps dabei.
Männer sind wie Fastfood zum Beispiel.
Ja, genau, also Männer sind wie Fastfood, machen süchtig und fett, das ist jetzt vielleicht gar nicht so sehr meine Haltung, aber sei der Angler, nie der Fisch, nimm dir, was du brauchst, egal wen du liebst, Hauptsache du liebst und so. Also das, da finde ich, ist schon viel Wahres dran und wir wollten so eine Hymne schreiben, die man auch betrunken grölen kann. Und es ist zwar ein sehr sanftes Lied, aber das kannst du auch mit so einem erhobenen Bierglas, kannst du das so hin und her schwenken.
Das
ich habe dabei immer an Ina Müller gedacht.
Ich wollte sagen, das erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen und das ist ein Kompliment.
Ja, Mädchen, mein Mädchen, wisch die Tränen.
Genau, weg. Das
da
wird ja bald
kommen. Ina schon auf dem Tränen.
Für euch beide.
Ja.
Sag mal, wie reagieren eigentlich Männer auf deine Texte und auf deine Songs?
Ich glaube, das ist keine Männer-CD, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das können Frauen gut verstehen. Männer wollen das, glaube ich, nicht hören.
Allein dieses, du willst es doch auch.
Männer wollen das natürlich nicht. Ja.
Also was sagst denn dein eigener dazu?
Auch mein Mann, der hört sich das mal an, sagt dann, Lied 5 finde ich ganz gut. Aber das mehr auch nicht. Also das ist, ich glaube aber ehrlich gesagt, ich sehe ihm das auch nach, weil ich kann mir vorstellen, dass es für jemand, der nah an mir dran ist, schwer ist, mich in so einer also in so einer künstlichen Rolle als Sängerin oder Moderatorin oder so. Wir gucken uns nie was an von mir oder der guckt sich auch nicht Sendungen an von mir oder so. Der schaltet da mal rein und dann schaltet der aber auch sofort wieder raus. Ich finde das auch komisch. Ich kann es total nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich ihn oder wenn ich meine Eltern oder meine Kinder die ganze Zeit im Fernsehen sehen würde, ich würde das auch komisch finden.
Erträgst du es eigentlich, dich selber zu sehen? Weil es gibt ja viele Schauspieler, die sagen, die gehen immer raus, wenn irgendeine Premiere ist oder so. Die können sich nicht selber sehen.
Jetzt mit YouTube, wo man sich alles immer so mal eben herholen kann, gucke ich manchmal so rein, aber ich gucke mir nicht eine ganze Sendung an. Aber ich habe jetzt manchmal mir gedacht, schaust du doch mal, wie das so rüberkam. Weil manchmal habe ich dann rückblickend, denke ich mir so, da hatte ich irgendwie, da habe ich zu lange gewartet, bis ich den nächsten Satz gesagt habe oder irgendwie so, ja. Und dann gucke ich mir das hinterher an. Das merkt man dann eben natürlich überhaupt nicht, dass ich da lange gewartet habe. Aber nur mal so vom Gefühl her, ich habe es aber auch schon oft gehabt, dass ich dann so anders rüberkam oder auch aussah oder so, als ich es mir selber vorgestellt habe, dann war ich eher deprimiert. Deswegen versuche ich das eigentlich eher nicht zu machen.
Vier haben wir noch. Hajo und Luise, ganz kurz. Das ist ja auch sehr traurig eigentlich.
Hajo und Luise ist eigentlich das traurigste Lied. Luise hatte sich ein bisschen anderes Leben gewünscht. Dann hat sie Hajo geheiratet. Der ist übrigens sehr nett. Also nichts gegen Hajo. Dann hat sie zwei Kinder gekriegt, aber sie hat irgendwie so ein bisschen, sie wohnt in Nordheim an der Leine. Das kommt natürlich noch dazu. Also sie hat ein bisschen ihren ursprünglichen Traum ihres Lebens so aus den Augen verloren. Fällt ihr jetzt gerade so auf. Die Kinder sind aus dem Haus und eigentlich läuft's, aber irgendwie ist es auch frustrierend. Aber ein sehr schönes Lied. Sonnenallee. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Berlin im Winter und überhaupt Deutschland im Winter und überhaupt auch für die gesungen, die vielleicht aus anderen Ländern hierher nach Berlin kommen und denen man immer sagt, du warte mal, wenn der Winter vorbei ist, ist hier alles ganz super. Und überhaupt so über die Kälte, die tatsächliche Kälte, aber auch manchmal vielleicht so ein bisschen die emotionale Kälte der Deutschen.
Bist du selbst schon warm geworden mit Berlin?
Ja, ich bin ja freiwillig hier und ich fand es auch, ich fand es früher noch toller. Jetzt manchmal sehe ich auch die kritischen Punkte Berlins, aber ich muss schon sagen, dass ich glaube, dass man in sich in jeder anderen Stadt Deutschlands sehr viel schneller langweilen würde als in Berlin. Und man hat es hier, kann man schon noch seine Träume verwirklichen.
Das wäre eigentlich schon ein schöner Schlusssatz, aber wir haben noch zwei. Alles Gute und so weiter.
Alles Gute und so weiter ist ein Lied, da denke ich, habe ich tatsächlich auch an viele Leute gedacht, die ich kenne, die immer wieder so jedes Jahr am Geburtstag oder an Silvester sagen, ganz ehrlich, das letzte Jahr war doof, aber das nächste Jahr wird total super, das habe ich im Gefühl. Und dann wird es wieder nicht, weil die denken, nur ein kalendarischer sozusagen Umklappen von 1.1., von 31. auf 1. verändert irgendwas. Und es sind so die immer sagen, ich habe mich wirklich angestrengt, wo ist mein Geschenk? Ich habe doch alles richtig gemacht, was stimmt nicht mit meinem Karma und so, warum klappt es denn bei mir einfach nicht? Und jede Wand, gegen die ich renne, habe ich irgendwie auch gern. Also es ist so ein bisschen, die denken immer, jetzt muss doch irgendwann mal für mich das Leben auch mal was Gutes parat halten.
Vielleicht wird es ja schöner.
Vielleicht wird es ja schöner, ist eigentlich auch ein bisschen dafür geschrieben worden, dass man das als letzten Song auf einer Tournee singen kann, weil du brauchst ja auch ein Lied, mit dem du wieder gehst von der Bühne. Und das ist der ideale Song, wenn der Vorhang gefallen ist, nochmal rausgehen, nochmal singen und dann auch wirklich gehen. Dann werden sie mich raustragen.
Und ihr geht auf Tour.
Ja, genau. Ich gehe auf eine große Deutschlandtour in die ganzen großen Städte. Nächstes Jahr im März, also 2019. Und in Berlin bin ich am 17. März im Tempodrom. Da habe ich bisher immer gespielt und das liebe ich.
Super. Sind wir gespannt. Danke, dass du da warst, Barbara.
Danke auch.
Weiter viel Erfolg.